Merkwürdige Fragen bei Interviews, die ewige Frage der Digitalisierung und ein komischer Buchtitel.
Willkommen beim Netzlehrer, dem Podcast für Referendariat, digitale Bildung und gutem Unterricht.
Ja, an dieser Stelle möchte ich mal wieder eine kurze, alleinige Folge machen mit einem kleinen Monolog, der einen Innenblick in die erste Woche nach Veröffentlichung meines ersten Publikumsbuch 10 Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können, geben soll. Ja, was kann man dazu sagen? Als allererstes ist es mal wieder traurig, wie sehr ich in eigenen Erwartungsansprüchen versunken bin, weil ich, glaube ich, irgendwie erwartet habe, dass ich so ein Gefühl der Befreiung hatte oder ein Gefühl der, ja, des Stolzes vielleicht über das, was ich mit diesem Buch geschaffen habe. Aber alles, was blieb, war einfach, naja, ein ganz normaler Arbeitstag, der dann allerdings in einem schönen Event gemündet ist, der Lesung beim Rhein-Neckar-Treff. Aber es zeigt sich, dass natürlich jetzt die Menschen erstmal anfangen, dieses Buch zu lesen, das wie gesagt beim Mosaik Verlag erschienen ist. Und logischerweise ist das Erste, das ich immer wieder besprechen muss, logischerweise sage ich ja, dieser Titel. Allerdings zeigt sich hier auch schon etwas, was mich dann manchmal befremdet und irritiert. Und wo ich so einen ganz kleinen Einblick mal geben möchte, und zwar bei Interviews. Einmal ist das nachvollziehbar und beim anderen Mal hat es tatsächlich dafür gesorgt, dass eine gewisse Angst, die ich vorher hatte, ganz schnell wieder abgebaut worden ist. Das erste ist, die Frage lautet oft, wieso hassen Sie Schule? Und dann denke ich so, vielleicht den Titel nicht ganz genau angeguckt, denn das Buch heißt ja nicht 10 Gründe, warum ich die Schule hasse. Also im Gegenteil. Ich arbeite sehr, sehr gerne in der Schule und jeder, der den Blog beispielsweise verfolgt, der weiß, dass ich auch sehr daran gearbeitet habe, dass die Schule und die Bildung und das, was wir so als Lernen bezeichnen, irgendwie auch weitergehen kann. Also das ist ja sozusagen kein Selbstzweck, sondern es geht hierbei da ja auch um Überzeugungen. Gleichzeitig ist das Buch natürlich nicht nur entstanden aus eigenen Ansätzen und Überzeugungen, sondern aus einer Vielzahl von tatsächlich guten bestehenden Konzepten, die ja von mir in ein hoffentlich dann lesbares Textmanifest überführt worden sind. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt, glaube ich, schon relativ häufig darüber geredet, wie es zu diesem Titel gekommen ist. Ich finde das immer witzig und auch nett von den Menschen, dass die so sagen, ja Mensch, das war ja wahrscheinlich der Verlag, ne? Da kannst du ja nichts für. Nein, 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 das war nicht der Verlag. Das war meine Idee. Die letzte, die ich überhaupt hatte und zunächst gar nicht ernst gemeint, ne? Weil ich ja gesagt habe, okay, dann lasse ich es halt. Ich schaffe einfach keinen Titel zu finden, der irgendwie das transportiert, was ich eigentlich gerne sagen möchte, ne? Also einen Begriff, der irgendwie all das, wofür ich stehe und welche Überzeugung ich habe, in ein schmissiges Konzept überführt. Und das war dann aber ja meine Idee, zu sagen, ja gut, dann machen wir es halt andersrum. Und meine Hoffnung war, dass, und ist auch immer noch, dass dann Leute kommen, die sagen, haha, ja, ich hasse die Schule auch, und das Buch kaufen und dann mitkriegen, da sind ganz viele konstruktive Lösungsansätze drin. Und wie ich schon gesagt habe, ganz viele konstruktive Lösungsansätze, die nicht nur von mir kommen, sondern natürlich von vielen tollen Menschen, unter anderem aus dem Twitter-Lehrerzimmer, aus dem Insta-Lehrerzimmer und auch von offizieller Seite. Das ist ja auch mein Plädoyer, da diese Brücke zu bauen, wenn man so möchte. Also insofern sind diese Interviewfragen nach dem Titel total nachvollziehbar und sind ja auch ein guter Redeanlass. Was mich aber wirklich immer wieder erstaunt ist, wie groß der Unterschied der Qualität von Interviews sein kann. Keine Angst, ich werde hier jetzt sozusagen keinen bloßstellen und ich habe wirklich auch tolle Interviews von sehr unterschiedlichen Seiten geführt. Aber es zeigt sich beispielsweise, dass es auch Interviews gibt, wo so Fragen gestellt werden, auf die ich dann überhaupt gar keine Antwort habe, weil die Fragen selbst schon gewisse Dinge implizieren, die aus meiner Sicht völlig irrelevant sind, ne? Und ich glaube, das ist auch etwas, was man aus Kollegien kennt. Und da ist das beste Beispiel Digitalisierung. Ich schreibe ja in einem Kapitel dieses Buches, 10 Dinge, die ich an der Schule hasse, das Kapitel, die sind alle sehr plakativ, die Digitalisierung wird nicht verstanden. Und damit meine ich, jetzt muss ich nicht das ganze Kapitel paraphrasieren, aber damit meine ich unter anderem, dass es halt nicht darum geht, einfach das, was schon da ist, zu digitalisieren. Ist ja auch wenig sinnvoll, ne? Aber wir kennen sozusagen, oder ich weiß nicht, zumindest höre ich das auch, dass das nichts ist, was sozusagen nur, das ist ja jetzt keine persönliche Erfahrung, sondern das kommt ja von allen Ecken und Enden, wird das gesagt. Und ich kenne das auch aus eben den ganzen Fortbildungen, die ich gebe, dass jemand, der sich noch nicht so mit der Kultur der Digitalität befasst hat, eine Idee hat, was Digitalisierung sein könnte. Also zum Beispiel die Überführung von was Bestehenden einfach auf iPads oder so oder andere Geräte. Und auf dieser Grundlage, dieser Annahme, dieser wichtigen Grundannahme, kann er dann sagen, ja, das brauche ich nicht, das habe ich ja vorher auch nicht gebraucht. Und das ist sozusagen in sich schlüssig, beantwortet aber eine Frage, die keiner gestellt hat. Also ich habe jetzt letztens in einem Interview den Vergleich gemacht, dass ich gesagt habe, wenn jetzt beispielsweise es ums Autofahren geht mit einer Karte, so, da wird ja keiner auf die Idee kommen zu sagen, so, wo oder was für eine geile App könnte ich verwenden, um mal so richtig modern Auto zu fahren. Das ist eine völlig blödsinnige Frage. Und wenn ich sozusagen einem Kollegen sagen würde, so auch, ey, benutze zum Autofahren doch mal eine geile App anstatt deine Karte, dann könnte der genauso gut sagen, so, keine Ahnung, braucht doch keine geile App. Aber die Frage, die stellt halt auch keiner, weil die Frage eine andere ist. Die Frage ist, wie komme ich möglichst gut von einem Ort zum anderen, auch dann, wenn ich den Weg nicht kenne? Und die Antwort ist mit einem Navigationssystem. So, das Digitale ist die Antwort für eine Frage, die dann aber sozusagen anders gestellt ist. Und das ist in der Schule ja auch so. Wenn jemand die Frage stellt, wie kriegen wir iPads in die Klassenzimmer? Dann sagen die Leute ja, was heißt wie? Wir brauchen es doch gar nicht. Die Frage ist eine andere, ja. Die Frage ist, wie lernen wir im 21. Jahrhundert miteinander? Und dann gibt es natürlich auch die komplett konservativen Menschen, die dann sagen, naja, wir lernen miteinander, indem wir so lernen wie immer, indem wir uns sozusagen dem Wandel außerhalb der Gesellschaft versperren, weil wir die Schulen gerne isolieren würden. Da stimme ich überhaupt nicht zu, aber das ist immerhin eine Antwort. Und dann gibt es halt die sagen, naja, im 21. Jahrhundert spielen halt bestimmte Kompetenzen eine ganz besondere Rolle, weil wir dafür sorgen müssen, dass die Schülerinnen und Schüler, dass die jungen Leute nach der Schule nicht in Jobs arbeiten müssen, die dann hinterher beispielsweise automatisiert werden. Also müssen wir uns darauf konzentrieren, wie wir die unterstützen können, diese Prozesse, Kreativität, Kollaboration und so weiter. Und erst dann, in zweiter Instanz, kommen digitale Medien ins Spiel, weil man sagt, ja, und damit kann man eben auch wunderbar kreativ arbeiten. Obwohl sich ja zeigt, dass Schulen wie Wutöschingen oder so die Digitalisierung beziehungsweise die Digitalität auch in Anführungsstrichen nur als eine Säule innerhalb eines großen Konzepts haben. Und wieso rede ich da jetzt so lange drüber? Weil sich dann in manchen Interviews zeigt, dass die Frage schon gar nicht richtig gestellt ist. Da würde ich mir manchmal wünschen, ich meine, ist klar, ne? Man ist da so in Zwängen und so. Und ich habe einen ganz tollen Podcast gehabt mit dem Good News Magazin, der Podcast heißt Weltaufgang. Da hat der Journalist mir auch gesagt, so, boah, es ist halt schwierig, auch alles zu lesen, das erwarte ich gar nicht. Aber wenn die Fragen dann so sind, dass ich so denke, ja, jedes Mal muss ich dann sagen, naja, eigentlich kann man die Frage nicht so stellen. Müssen Schulen digitalisiert werden? Was heißt denn das überhaupt, Schulen digitalisieren? Verstehe die Frage gar nicht. Oder was ist ein digitales Klassenzimmer? Ich weiß, keine Ahnung, was ist ein digitales Klassenzimmer? Also ihr könnt jetzt sagen, ey, du weißt doch, was ein digitales Klassenzimmer ist. Ja, ist schon klar, ja. Was weiß ich, ich kann schon Moodle-Raum oder von welcher Plattform auch immer so herleiten, dass es dann auch wunderbar aussieht und halt, das kann ich dann digitales Klassenzimmer nennen. Aber ein Klassenzimmer ist ein Klassenzimmer. Ich will gar keine Klassenzimmer digitalisieren. Das ist so eine Grundannahme. Die Grundannahme, die ich dann in so Interviews immer höre, ist irgendwie, da will jemand irgendwie was nur digital haben. Und das finde ich halt totalen Quatsch. Und das ist dann so eine, also das ist das, was ich vielleicht erinnert ihr euch, ganz am Anfang gesagt habe, das gibt mir allerdings eher Mut, weil eine Angst, die ich hatte für das Buch ist, dass die Leute sagen, ist alles absolut bekannt. So ist ein total alter Hut. Und ich bin mir sicher, dass Leute, die den Podcast hier hören, dass Leute auch aus dem Twitter-Lehrerzimmer, die das verfolgen seit Jahren, dass sie sagen, ja, das wissen wir doch, das ist doch bekannt, ja. Nur der Punkt ist halt, der springende Punkt ist halt, das wissen aber nicht nur nicht alle, sondern das ist sozusagen außerhalb dieser Filterblase aus meiner Sicht völlig, völlig unbekannt. Also da muss man sozusagen über jeden einzelnen Punkt nochmal sprechen. Und selbst innerhalb des Twitter-Lehrerzimmers habe ich jetzt letztens wieder gehört, so dieses Kultur der Digitalität brauchen wir eigentlich nicht. Und das soll jetzt kein Angriff sein. Übrigens, und Kultur der Digitalität und Felix Stalde ist ja auch nur eine mögliche Form der Konzeptionalisierung vom Digitalen. Aber das ist halt wichtig, dass man das in kulturellen Background bettet. Und ich muss jetzt sozusagen nicht über sozusagen das ganze Konzept sprechen. Da gibt es ja eine ganze Podcast-Folge mit Felix Stalder. Man kann es auch digitale Gesellschaft nennen, wie Armin Nassey. Da geht es aber darum, dass das Digitale unser Leben bestimmt. Und zwar nicht dadurch, dass irgendwas digitalisiert wird, sondern dadurch, dass die Bedingungen der Kultur, innerhalb der man sich bewegt, sich verändern. Das ist auch auf allen Bereichen so. Also Journalismus, generell Kommunikation, Selbstdarstellung, Rezeption von Inhalten, Mode, Trends, Aktivismus, ist doch alles, das verändert sich doch alles. Und wenn wir das nicht in die Schule bringen, dann muss man sich das Verständnis viel später aufbauen. Und das Problem daran ist aus meiner Sicht nicht, dass man sich auch Verständnis später aufbauen kann, ist doch ganz klar. Aber das Problem ist, dass dann eine Haltung erwächst, aus der es ganz schwer ist, wieder rauszukommen. Und ich würde jetzt mal die These aufstellen, wenn sich das die Lehramtsausbildung auch nicht maßgeblich verändert, dann haben wir sozusagen ein sich selbst erhaltendes System einer Haltung von, ja, die sozusagen diese Prozesse beäugt, kritisch beäugt, aber zu wenig einbezieht. Und bei allem, was ich sage, ist doch völlig klar, dass der ein oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin sagen wird, ja, bei uns läuft das aber alles. Super, das ist schön, das finde ich großartig und das schreibe ich in dem Buch ja auch viel. Das Ding ist nur, das läuft meistens aus zufälligen Gründen. Also da ist der Zufall immer ganz wichtig, ne? Der zufällig ein super Systemadministrator, zufällig ein super didaktischen Leiter, zufällig eine super Infrastruktur, zufällig ein Schulträger, der das Ganze versteht und dementsprechend unterstützt und zufällig beispielsweise eine Schulleitung, die dem Ganzen Raum und Zeit gibt und die Leute übrigens auch mandatiert. Also die fünf Dinge, die müssen gegeben sein, sonst läuft es eigentlich nicht so besonders gut, ja. Und aus diesem Blickwinkel kann ich nur sagen, okay, vielleicht bin ich mit dem Buch doch nicht zu spät, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite denke ich dann manchmal schon auch so, boah, bei solchen Interviews, wir haben noch einen echten Weg vor uns. Wir haben echt noch einen Weg vor uns, bis man so, ich sag mal, auf einer Grundlage ist, auf der man sagen kann, dann wird es ja auch spannend, ne? Dann wird es auch kritisch, ne? So, Herr Blume, Sie sprechen hier von der Vernetzungskultur. Müssen wir die eigentlich in die Schulen bringen, diese vernetzte Kultur? Wäre es nicht viel besser, wenn wir die Kinder und Jugendlichen da mal in Ruhe lassen und nicht immer damit konfrontieren? Sowas ist ja besprechenswert, diskutierenswert. Das wird spannend und dann kann man seine Argumente austauschen. Aber erst dann, nicht wenn die Frage kommt, müssen Schulen digitalisiert werden? Was heißt denn das? Also kannst auch eine 100% digitale Schule mit einer super Verwaltung haben, alles läuft digital und trotzdem wie im Jahre 1900 unterrichten. Das hat ja nichts miteinander zu tun. Ja? Ich fand das von Jöran Moos-Mehrholz auch in einem YouTube-Video entsprechend, kann man, denke ich mal, suchen, einfach sehr, sehr schön formuliert, indem er gesagt hat, es geht nicht darum, was die Digitalisierung mit der Bildung macht, sondern es geht darum, was die Bildung mit der Digitalisierung macht. Ja, so viel zu einem kleinen Einblick vielleicht auch in, ja, ich sag jetzt mal, Gedanken, die ich mir in letzter Zeit gemacht habe. Ich bin natürlich weiterhin sehr gespannt, wie es weitergeht. Das Wichtige für mich wäre ja, dass diese Dinge wieder auf den Tisch kommen. Logischerweise ist auch gerade Krieg, ja, es hat natürlich auch trotzdem mit unserem Bildungssystem zu tun. Und zwar gravierend, in gravierender Weise, weil viele ja jetzt sich schon wieder fragen, wie sollen wir das auch noch alles schaffen? Und das ist irre, ja. Also es ist ja irre, nicht die Fragestellung ist irre, sondern dass wir so diesem Druck ausgesetzt sind, weil wir genau wissen, wir müssen jetzt Integrationsarbeit leisten und gleichzeitig wird keiner irgendwas von dem, was wir sowieso machen müssen, wieder wegnehmen. Das ist ja genau das Problem. Deshalb würde ich mir schon wünschen, dass sozusagen die Diskussion weiterhin lauter wird oder laut bleibt. Dass das so ist, also die ersten Schritte sind da aus meiner Sicht auch schon erkennbar. Ich bin wahnsinnig gespannt, also SWR 3 wird jetzt möglicherweise eine Reihe starten, wo wir über Thesen sprechen, Bildungsthesen, wo Leute dann partizipieren können, kritisieren können, anmerken können und wo wir dann gemeinsam drüber sprechen. Allen, die da Interesse haben, sei nochmal gesagt, dass ich das auf Twitter bestimmt dann sagen werde, wann das soweit ist und dann ja gerne reinhören und mitmachen vor allen Dingen. Denn wie gesagt, ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo dieses Bildungsthema wieder so ein bisschen am Abflauen ist. Also habe ich zumindest das Gefühl, dass das, ja, das war mal irgendwie spannend und jetzt hat sich die Politik irgendwie drauf geeinigt. Es gab nur Schulschließungen, ja, Fernunterricht spielt überhaupt keine Rolle mehr. Das ist ja einfach unwahr. Und jetzt müssen wir einfach so weitermachen wie gehabt. Und das kann ja nicht das Gelbe vom Ei sein. Ich glaube, da müssen wir weiter dranbleiben und nicht resignieren. Steter Tropfen hüllt den Stein. Schön, dass ihr dabei wart bei dieser kurzen Folge vom Netzlehrer von mir, von Bob Blume. Ich freue mich auf das nächste Mal. Und ja, wenn ihr möchtet, dann erwerbt gerne das Buch 10 Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. Vergesst bitte nicht den zweiten Teil des Titels, der ist nämlich genauso wichtig. Und ja, schreibt mir gerne, wie ihr es findet. Ich freue mich da sehr drüber. Also, bis bald und tschüss.